OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Die Butter kostet über 2 Euro. Benzin und Diesel sind ebenfalls auf einem Allzeithoch angelangt und Mehl und Speiseöl sind längst in den Supermärkten schon Mangelware. Die Folgen des Ukraine-Krieges sind also längst bei den einzelnen Verbrauchern hier spürbar.
Und auch die Wirtschaft klagt über die steigenden Sprit- und Energiepreise sowie die Verteuerung und Verknappung von Rohstoffen. Doch was hat der Ukraine-Krieg konkret damit zu tun und welche Auswirkungen drohen hier im Oldenburger Münsterland?
Darüber wollen wir heute hier sprechen. Mein Name ist Jan Scholz.
Und ich bin Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast.
Beim Thema lokale Wirtschaft gibt es bei uns im Haus keinen besseren Experten als Roland Kühn. Als Wirtschaftsreporter verfolgt er die Ereignisse schon seit Wochen. Heute ist er bei uns zu Gast. Grüß dich, Roland.
Moin, moin.
Roland, die aktuelle Situation erinnert ja ein bisschen an den Beginn der Corona-Pandemie vor 2 Jahren. Wie siehst du das?
Also wir sind natürlich, wenn wir uns als Menschen in den Supermarkt begeben, tatsächlich mit Bildern gesegnet, die an diese Corona-Pandemie vor 2 Jahren erinnern. Leere Regale etc. Letztlich muss man die Frage, die du zu Anfang gestellt hast, daraufhin ummünzen, dass man sagt, die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Was kommt jetzt noch obendrauf? Ich würde sagen, dass wir noch lange nicht, auch als Wirtschaft lange nicht mit der Corona-Pandemie, mit gestörten Lieferketten, mit mangelnden Vorleistungen durch sind. Das wird auch jeder Wirtschaftsvertreter, der mit der Produktion zu tun hat, so bestätigen. Wir bekommen jetzt plötzlich durch den Ukraine-Russland-Krieg neue Herausforderungen nach oben drauf.
Du hast es gerade angesprochen, es gibt Unterschiede. Wenn wir ganz konkret bleiben, an der Zapfsäule kostet der Liter Diesel, der Liter Super deutlich mehr. Das war zu Beginn der Corona-Pandemie nicht so. Aber auch überall, sei es jetzt im Restaurant, sei es jetzt im Einkauf, werden die Produkte teurer. Inwieweit ist das zu begründen?
Also begründen lässt sich das durch vielerlei Faktoren. Ich formuliere das gerne mal so als die tatsächliche Allbetroffenheit. Allbetroffenheit definiere ich so, dass wenn es der Wirtschaft in puncto Lieferkette, in puncto Zulieferung und letztlich dann im Endprodukt aufgezwungen wird, die Preise zu erhöhen, sind wir als Verbraucher auch immer betroffen. Kommen wir zurück zu den Dieselpreisen, die ja jetzt gerade medial steil gehen, da ist es ganz bestimmt so, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Also man muss da aus verschiedenen Wirtschaftsecken und politischen Ecken mal zusammenklauben, warum denn diese Preise eigentlich steigen. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass wir über Russland-Ukraine tatsächlich eine Verknappung des Rohöls haben, also der Basis für die Fertigung oder Produktion des Dieseltreibstoffs. Das andere ist, dass wir eine politisch gewollte Erhöhung der Preise von fossilen Energieträgern haben, die ja nun auch zu Anfang des Jahres gegriffen haben. Generell ist das so, dass wir da 2 Faktoren haben, die tatsächlich Kosten für uns sichtbar verursachen im Hinblick auf den Dieselpreis. Die andere Geschichte ist die, dass natürlich auch wir immer wieder spüren, dass wir auf diesem Markt der Kraftstoffe ein Oligopol haben. Sprich, am Ende ist der Verbraucher immer mit hohen Preisen mit im Boot. Das gilt übrigens nicht nur für den Verbraucher, sondern sicherlich auch für alles das, was mit Transport und Logistik zu tun hat. Überall da, wo fossile Kraftstoffe noch eine Rolle spielen, um Ware von A nach B zu bringen.
Wenn wir jetzt auf das Oldenburger Münsterland blicken, wie abhängig ist die Wirtschaft hier vor Ort von Russland bzw. der Ukraine?
Also wir hatten vor kurzem eine Untersuchung der Industrie- und Handelskammer in Oldenburg, wonach allein aus dem Oldenburger Land, da ist das Oldenburger Münsterland natürlich ein Teil des Gebietes, mit rund 160 Unternehmen betroffen ist, direkt betroffen. Jetzt könnten wir fragen, inwieweit da direkte Betroffenheit definiert wird und wie das definiert wird. Aber letztlich muss man da einfach sehen, dass die meisten Unternehmen, die hier vor Ort bei uns im Ruhr-Münsterland arbeiten, Vorleistungen beziehen aus diesen beiden Ländern. Das sind aber auch in erster Linie Rohstoffe. Und diese Rohstoffe verknappen sich nun aufgrund der Embargos, die wir haben, aufgrund tatsächlich der Ausfälle in der Ukraine, gerade was die landwirtschaftlichen Erzeugnisse angeht, wie zum Beispiel die ganze Weizenernte, die da wahrscheinlich gar nicht in die Erde kommt dieses Jahr, beziehungsweise die Speiseölgewinnung.
Wollen wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Wer genau ist denn hier im Oldenburger Münsterland betroffen? Sei es jetzt die Unternehmen, aber auch die Bereiche?
Also wir gehen natürlich, wenn ich dann meine These von der Allbetroffenheit wieder aufgreife, immer in jeden Bereich des Oldenburger Münsterlandes. Wir haben Betroffenheit überall dort, wo wir Energie einsetzen müssen. Das ist gerade, wenn wir über den Kunststoffcluster hier bei uns in der Region sprechen, um Lohne herum, ein massives Problem, das auf die Unternehmen dort einstürzt. Das ist die Rohstoffgeschichte, dass also viele dieser Kunststoffprodukte natürlich auf Erdölbasis gefertigt werden. Es ist aber auch noch weitergehend, was oft vergessen wird, dass tatsächlich Kunststoffe auch unter Verwendung von Gas produziert werden. Da kommt also viel zusammen und das muss man natürlich irgendwo versuchen aufzufangen als Unternehmen beziehungsweise versuchen es zu substituieren, was gerade jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt ganz galant gelingt.
Du hast ja gerade die Kunststoffindustrie in Lohne schon angesprochen, Roland. Wie diese Unternehmen mit der aktuellen Situation umgehen, darüber habe ich mit Matthias Lesch gesprochen, dem Geschäftsführer des Kunststoffproduzenten Pöppelmann aus Lohne. Herr Lesch, die Kunststoffindustrie ist abhängig von Rohstoffen, das ist kein Geheimnis. Inwieweit ist Ihr Unternehmen denn vom derzeitigen Krieg betroffen?
Bislang sind unsere Rohstoffe durch die Bank lieferbar, aber zu deutlich gestiegenen Kosten. Schon im letzten Jahr waren die Rohstoffpreise auf Rekordniveau und jetzt zeigt die Kurve schon wieder steil nach oben. Das bedeutet für unsere Branche noch einmal erhebliche Mehrkosten, die wir so nicht auffangen können. Die gilt es nun natürlich weiterzugeben an unsere Kunden.
Und wie machen sich die gestiegenen Energiepreise bei Ihnen bemerkbar?
Neben den Rohmaterialien ist Energie, vor allem Strom, in der Tat ein sehr großer Faktor für unsere Branche. Entsprechend hoch ist auch die Belastung durch die stark gestiegenen Energiekosten. Gas ist für unsere Branche im Vergleich ein kleinerer Faktor. Dennoch würde auch ein Gasembargo auch für uns unmittelbare Probleme bedeuten. Das entscheidende Problem beim Gasembargo wären jedoch die Lieferanten unserer Rohstoffe. Wenn ein Embargo von russischem Gas zu einem Ausfall zum Beispiel der Chemieanlagen in Europa führen würde, hätte das dramatische Folgen für die Wirtschaft im Allgemeinen und für unsere Branche im Besonderen. Wenn am Anfang der Prozesskette, also bei den Grundstoffen, die Anlagen stillstehen, hat das halt Konsequenzen für alle, die in der Prozesskette folgen. Oder einfach gesagt, das würde direkt oder indirekt fast alle Wirtschaftszweige in Deutschland komplett lahmlegen.
Welche Lehren ziehen Sie denn jetzt für Ihr Unternehmen?
Naja, unmittelbar drängt sich ein Vergleich auf zu den Aktivitäten, die wir aus Klimaschutzgründen ohnehin in den letzten Jahren schon intensiv verfolgt haben, nämlich das Geschäft zunehmend zu dekarbonisieren, also die fossilen Rohstoffe wo immer möglich zu ersetzen durch Rezyklate und die fossilen Energien, wo immer es geht, zu ersetzen durch erneuerbare Energien. Das sind beides extrem wichtige Handlungsfelder, wie gesagt, aus Klimaschutzgründen. Und die werden jetzt gerade halt aus dem weiteren geopolitischen beziehungsweise sicherheitspolitischen Grund umso wichtiger.
Blicken wir noch kurz auf den Bereich Transport und Logistik. Wie macht sich der Krieg auf diesem Feld bemerkbar?
Naja, schon vor dem Krieg waren Frachten knapp und teuer. Und jetzt fallen durch den Krieg zum einen viele Frachtrouten aus und zum anderen fallen viele LKWs und LKW-Fahrer aus und dementsprechend fehlen weitere Kapazitäten. Das heißt, Transporte werden auf absehbarer Zeit ein echter Engpass bleiben und sehr teuer.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Lesch.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Soweit also Michael Lesch, Geschäftsführer von Pöppelmann aus Lohne. Roland, auch hier fielen wieder die Stichworte Transport und Logistik.
Ja, klar. Das ist das große Problem, was uns in allen Wirtschaftsbereichen ja nachkommt. Wir wissen, ich habe es auch gerade gesagt, wir transportieren vieles von dem, was produziert wird, deutschlandweit von A nach B, am besten noch nach C. Und das sind natürlich enorme Kosten, die allein durch die logistische Schiene entstehen für einzelne Warengruppen. Ich habe im Zuge meiner Recherchen, auch im Zuge von Berichterstellung mal mit Ralf Brockmann gesprochen, der ist Speditionsführer bei Spedition Stockmühle in Steinfeld-Mühlen. Und der war schon sehr konkret, was diese enorme Kostensteigerung anging. Ich will das gerne mal weitergeben, dass nämlich im Januar der durchschnittliche Dieselpreis laut Statistischem Bundesamt bei 1,28 Euro pro Liter netto lag. Im März liegt er bei 1,83 Euro Liter netto. Das ist eine Differenz von 55 Cent. Das hat ein Unternehmen zu finanzieren, wenn es in Verträgen steckt, in Transportverträgen. Das schädigt auch massiv die vorhandene Liquidität. Gehe ich in Vorleistung, muss das Geld ja irgendwo auch da sein und wird wahrscheinlich aus anderen Bereichen abgezogen. Beziehungsweise man muss es sich kreditieren lassen. Und am Ende, wer es nicht mehr kreditieren lassen kann, der macht seinen Laden zu. Wir haben auch gerade nochmal darüber gesprochen, dass es tatsächlich ein Fahrerproblem gibt, denn viele Fahrer kommen aus Osteuropa. Wir sind auch da sicherlich auch als Oldenburg-Münsterland als Speditionsstandort. Wir haben mindestens 4 große Speditionen im Oldenburg-Münsterland, auch bedingt durch unsere große Wirtschaftsleistung, die wir haben, sind wir eigentlich auch schon massiv betroffen. Ich habe jetzt nicht von Borgmann gehört, dass Lkw stehen bleiben, aber wenn es so weitergeht, dass da auch nicht massive Hilfen der Politik kommen in diesem Bereich, dann steht das eigentlich zu befürchten. Wir haben einen anderen Aspekt aufzugreifen, der hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Viele Unternehmen, auch hier in der Region und gerade hier in der Region, haben begonnen, LKWs auf LNG umzurüsten. Wenn wir das sehen, dann sind auch die LNG-Preise tatsächlich explodiert. Das geht so weit, dass diese Fuhrunternehmer die Fahrzeuge stehen lassen, weil sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen. Oder so wie Borgmann das sagt, der auch einige von diesen Fahrzeugen in seinem Fuhrpark hat, dass es dann tatsächlich so ist, dass man das Fahrzeug nur noch im Nahverkehr einsetzt, um ja zum einen, sagen wir mal, den Umweltaspekten Genüge zu tun, zum anderen dann auch nicht zu hohe Kosten zu produzieren.
Von der gesamten Vorproduktion ist natürlich aber auch das Handwerk betroffen. Wie sieht es da aus, Roland?
Die Handwerker, die heute unterwegs sind, sind natürlich genauso als Verarbeiter von Material betroffen, wie wir als Verbraucher von Leistungen, die uns das Handwerk dann bringt. Wir haben im Handwerk oder mit Blick auf das Handwerk haben wir eine bislang hervorragende Stütze der Konjunktur auch durch das oder gerade durch das Bauhandwerk. Wir sprechen ja schon seit jetzt knapp 10 Jahren von einem Bauboom. Wenn wir jetzt weiterdenken, dann sind natürlich gestörte Lieferketten, die bis nach China hinlaufen und sind natürlich die wegfallenden Rohstoffe, wie zum Beispiel Holz, wie zum Beispiel Stahl, ein Faktor dafür, dass so nach und nach dieser Bauboom langsam und sicher abgewürgt wird. Also da muss man tatsächlich befürchten, dass die Vorleistung Material nicht mehr kalkulierbar ist und es dann auch dazu führt, dass weniger gebaut wird. Es gab vor kurzem Untersuchungen von Instituten, von Wirtschaftsinstituten, die darauf abheben, wie das Bauhandwerk bzw. der Bau insgesamt, auch die Bauindustrie gehört hierher, auf diesen Mangel und bzw. auf diese Unkalkulierbarkeit von Vorleistung und Material reagiert. Und da ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen beginnen, Preisgleichklauseln einzubauen, um sich nach oben hin offen zu halten, wie denn letztlich, wie teuer letztlich dieser Auftrag wird oder die Auftragserfüllung wird. Eine weitere Folge ist die, kann ich nicht kalkulieren, kann ich zum Beispiel nicht gut ein Partner im Baubereich der öffentlichen Hand werden. Da wissen wir alle, das läuft über Ausschreibung. Ausschreibungen sind eigentlich festgezurrte Verträge, da sind auch Öffnungsklauseln nicht vorgesehen. Will heißen, am Ende bleibt ein Bauhandwerker, der sich um einen öffentlichen Auftrag bewirbt und ihn dann auch gewinnt, auf der ursprünglichen Kalkulation sitzen. Diese Kalkulationen sind natürlich jetzt, auch gerade wenn man jetzt auf das letzte Dreivierteljahr zurückschaut, natürlich obsolet. Die Mehrkosten, die dann entstehen dadurch, dass man Material teuer einkaufen muss, dass man Energie, also Kraftstoffe etc. pp. Teuer einkaufen muss, kann der Unternehmer nicht weitergeben. Die Folge, die können wir uns dann alle ausmalen, wie das dann so wird. Es geht eine gewisse Zeit lang so, dass ein Unternehmen das alleine tragen kann. Und wenn es das an den Verbraucher bzw. an den Endabnehmer, Auftragnehmer nicht weiterreichen kann, dann macht es am Ende den Laden zu. Die Spirale zieht sich weiter. Wir produzieren Arbeitslose etc.
Und welche Bereiche des Handwerks durch den Krieg gerade besonders unter Druck geraten sind, das habe ich auch Dr. Michael Hofschröer gefragt. Er ist nämlich Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Kloppenburg. Herr Hofschröer, welche Bereiche des Handwerks sind denn derzeit von den Auswirkungen des Krieges besonders betroffen?
Von dem Krieg in der Ukraine und den Folgen sind eigentlich fast alle Handwerke betroffen. Wir haben natürlich energieintensive Betriebe im Bäckerhandwerk zum Beispiel. Wir haben materialintensive Betriebe, insbesondere im Bau und im Metallhandwerk, die zum Beispiel durch die Stahlpreise besonders betroffen sind. Eines der größten Stahlwerke Europas steht in der Ukraine oder stand in der Ukraine und dort ist eben in erheblichen Mengen jetzt das Material ausgefallen. Davon sind Unternehmen vom Kfz-Bereich bis hin zum Bau betroffen, die mit Material oder mit den Folgeprodukten daraus eben auch befasst sind. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass sich die Lieferschwierigkeiten tatsächlich nicht nur auf die Produkte beziehen, die unmittelbar in der Ukraine sind, sondern durch die Verschiebungen auf dem Weltmarkt, durch die Auswirkungen auf den Weltmarkt sind fast alle im Handwerk auch erforderlichen Materialien zurzeit mit Schwierigkeiten behaftet.
Im Endeffekt wirkt sich das ja auch auf die Kunden und Verbraucher aus. Was bedeutet das also für Verbraucher, für Kunden?
In der Regel wird die Dienstleistung und werden die Produkte, die das Handwerk produziert, teurer. Die Lieferzeiten verzögern sich. Und der Gesprächsbedarf zwischen Handwerkern, Kunden, Lieferanten wird deutlich größer. Also wir merken, dass sich dort vor allen Dingen die engen Geschäftsbeziehungen und die regionalen Geschäftsbeziehungen hier durchaus positiv auswirken. Man findet in der Regel noch eine gemeinsame Gesprächsbasis, um die eben auch nicht hier in der Region verorteten und verschuldeten Probleme dann doch gemeinsam zu lösen. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke des Handwerks, die weiterhin da ist bei allen negativen Auswirkungen auch auf die Kundschaft, was Preise und auch Lieferzeiten und Ähnliches betrifft.
Abschließende Frage, wie steht es um die Integration von ukrainischen Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt?
Ja, wir sind dort in enger Abstimmung sowohl mit der Arbeitsverwaltung als auch mit der Kammer und weiteren Organisationen, auch aus dem Integrationsfachdienst, beziehungsweise ja aus dem Integrationsumfeld. Uns erreichen erste Anfragen von Unternehmern, die dort Angebote machen wollen. Und was wir aktuell zumindest schon mal feststellen können, ist, dass insbesondere junge Menschen, die wir in eine Ausbildung aktuell vermitteln, die aus der Ukraine kommen, zum Beispiel dann eben auch vom Aufenthaltsstatus entsprechend gesichert sind, sodass sie während der Ausbildungszeit auch keine aufenthaltsrechtlichen Probleme bekommen dürften. Das Handwerk ist bereit, dort seine eine Pflicht zu übernehmen oder ein entsprechendes Angebot zu machen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mit der Verwaltung, mit den Arbeitsverwaltungen zusammen die entsprechenden Angebote dann auch an den Mann, an die Frau bringen.
Dann vielen Dank, Herr Hofschröer, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke.
Das war also Dr. Michael Hofschröer von der Kreishandwerkerschaft in Kloppenburg. Roland, wenn man das jetzt so hört, dass es Verknappung beim Stahl gibt oder auch beim Holz, warum kann man die Exportländer nicht einfach ersetzen?
Es fällt natürlich immer schwer. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir über Weltmarktabhängigkeiten gesprochen haben. an Weltmärkten sind natürlich auch gewisse Rohstoffe nur in begrenztem Maße erhältlich. Wir sprechen da nicht darüber, dass wir in einem Kohlerevier plötzlich mehrere tausend mehr, Tonnen mehr fördern können, sondern durchaus auch über Stahl, den wir nicht ohne die entsprechenden Erzeugungsanlagen haben könnten. Das hat Dr. Hofschröer ja gerade auch erklärt. Das andere ist, wenn wir an den Bau denken oder auch an unsere unmittelbare Umgebung, wo uns überall Holz begegnet, dann kann man auch durchaus sagen, dass selbst Holz nicht einfach so substituierbar ist. Wir haben in der Vergangenheit ja eine massive Steigerung des Holzpreises erlebt, als im Rahmen von Corona die Lieferketten gestört waren. Die Tatsache, dass wir aus Russland nichts mehr abnehmen dürfen an Holz, an Rohware, das ja vornehmlich aus Sibirien kommt, vor allen Dingen dann dort das Birkenholz, gar nicht mal so das Fichtenholz, wichtig, was dann natürlich idealerweise der Fall sein müsste, wäre, dass man diese ausfallenden Lieferungen aus Russland durch Lieferungen aus der Ukraine ersetzt. Aber auch das ist nicht möglich. Auch da hatte ich vor kurzem mit einem Holzhändler gesprochen, der sagte und erklärte mir, dass die Ukraine tatsächlich schon seit mehreren Jahren auf dem Korruptionsindex steht. Das heißt, man darf dort als Händler nicht ohne weiteres Holz abnehmen und Holz abkaufen, weil dort die Behörden davon ausgehen, europäische Behörden, auch die deutschen Behörden davon ausgehen, dass dort der Einschlag nicht nachhaltig stattfindet und dass jedes Zertifikat, was von dort für dieses nachhaltige Schlagen von Holz vergeben wird, gefälscht ist. Also da, diese Regelung gilt nach wie vor. Das ist also nicht so, dass sie aufgehoben ist. Von daher fallen also zwei wesentliche Lieferanten wie Russland und Ukraine im Holzsektor aus. Das bringt uns natürlich wieder dahin, dass dann auf die besagten mehrere 10% nochmal was oben drauf kommt. Und dass sich natürlich auch Lieferungen verzögern.
Wir haben Probleme beim Öl, wir haben Probleme beim Holz und auch noch beim Weizen, wie wir vorhin angesprochen haben. Droht uns denn jetzt grundsätzlich eine Versorgungsknappheit an Rohstoffen?
Das sind eigentlich zwei Fragen. Also die Rohstoffe, das hatte ich ja gerade schon ausgeführt, das ist natürlich so, dass es um die energetischen Träger geht und da haben wir natürlich Probleme. Das andere ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln, auf die du da vielleicht abhebst. Die Nahrungsmittelknappheit, die wir uns alle vorstellen und die, ich hatte es zu Anfang gesagt, auch zumal zu leeren Regalen geführt hat, die haben wir hier so nicht. Wir haben tatsächlich einen Ausfall von Lieferungen, was uns irgendwo am Ende dieser ganzen Lieferketten packen wird, ist natürlich der gesamte Bereich der Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft gehört genauso wie andere Wirtschaftsbereiche auch unter den jetzt laufenden Teuerungen zu leiden. Das geht einmal um Energie und Kraftstoffe. Da ist die Situation dieselbe wie bei jedem normal produzierenden Gewerbe- oder Industrieunternehmen. Es kommt dazu, dass natürlich jetzt auch gerade in der Tierernährung Ausfälle da sind. Wir wissen alle, dass Russland und die Ukraine weltgrößte Weizenproduzenten sind. Wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass das alles in die menschliche Ernährung geht, sondern tatsächlich auch in die Tierernährung. Also ein Großteil dessen, was wir heute hier in unseren Mischfutterwerken für unsere Veredelung beziehen, das kommt tatsächlich aus dem Osten. Das ist auch natürlich nur zu einem gewissen Grad substituierbar durch Eiweißträger, die wir hier produzieren, beziehungsweise Weizen, den wir hier produzieren. Da muss man sich natürlich nichts vormachen, das wird alles teurer. Diese Grundpreiserhöhungen, so will ich es mal sagen, in der Urerzeugung, die werden natürlich dann auch irgendwann den Verbraucher packen. Das geht ja so weit, dass auch die Molkereien sagen, unsere Milch wird teurer, eben bedingt auch dadurch, dass der Bauer eine höhere Produktionskosten hat für seine Milch. Das muss ja irgendwo bleiben. Das spiegelt sich dann natürlich wieder in der Inflationsrate, die wir gerade haben. Wir reden da, glaube ich, über im März 7,3%. Die großen Wirtschaftsinstitute propagieren da irgendwas von einer Teuerungsrate für 2022 zwischen 4,8% und 6,1%. Das ist ein Pfund, das darf man nicht vergessen. Das wird auch jeder Verbraucher im Portemonnaie merken.
Genau, da fragt man sich nämlich dann am Ende, wer soll das Ganze bezahlen? Wer kann sich dann noch Lebensmittel bzw. Grundnahrungsmittel auch leisten? Ist das so?
Ich zitiere da mal einen meiner Wirtschaftslehrer aus dem Studium, der mal ganz suffisant gesagt hat, in Deutschland muss niemand verhungern. Bei uns ist die Situation in einem wohlhabenden Industriestaat natürlich eine ganz andere als in Entwicklungsländern. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen uns da auch sicherlich nicht vergleichen. Es war eigentlich auch immer so, wenn Teuerung eingetreten ist, gerade was Grundnahrungsmittel angeht, hat auch die Politik eingegriffen. Und das merken wir jetzt ja auch gerade durch das Osterentlastungspaket, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat. Das wird ja noch ergänzt durch ein Sommerpaket. Also man versucht da schon gegenzusteuern, gegen hohe Energiekosten oder dadurch, dass man Grundfreibeträge erhöht, dass man diese eine Grundversorgung eigentlich subventioniert, gegenzusteuern, eben damit das nicht passiert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch eine große Hilfskultur haben. Ich erinnere da nicht nur an die Flüchtlinge und unsere Organisation Ukraine-Hilfe hier vor Ort, also UM hilft, sondern sicherlich auch an die Tafeln.
Doch wie sieht die aktuelle Situation in den Tafeln aus? Darüber habe ich vorab mit Elmar Dubber, dem ersten Vorsitzenden der Kloppenburger Tafel, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, was hat sich seit Kriegsbeginn am 24. Februar bei der Tafel verändert?
Seit dem 24. Februar sind die Zahlen erst langsam, aber dann Woche für Woche immer mehr gestiegen und erreichten ihren vorläufigen Höhepunkt Ende des Monats März, weil es kamen 212 Personen aus der Ukraine, die hinzukamen, und eine Woche später, am 7. April, waren es schon 301 Personen. Das ist die deutlichste Steigerung, die wir gehabt haben. Die war sogar höher als in der Flüchtlingskrise 2015, 2016.
Wie sieht es denn mit Allgemeinbedürftigen bisher aus?
Die Zugänge erreichen längst nicht die Personenzahlen, die wir über die Ukrainer feststellen konnten. Das ist eher in minimalem Bereich und ist mehr oder weniger so, wie wir das sonst üblicherweise gewohnt sind.
Viele Tafeln in Deutschland melden hier aktuell einen deutlichen Anstieg an Kunden. Rechnen Sie in den kommenden Wochen und Monaten auch mit solch einem deutlichen Anstieg?
Ja, rechnen wir auch mit. Und zwar werden es überwiegend Altkunden sein, die denen es in der Vergangenheit etwas besser gegangen ist, die aber jetzt durch die angezogenen Preise in allen Bereichen in ihrem persönlichen Umfeld dann auch wieder den Weg zur Tafel suchen und dann auch finden und ihre Kundenkarte von vielleicht 2018 wieder scharf schalten und die Zutrittsberechtigung hier wieder zu bekommen. Das werden wir jetzt in Zukunft vermehrt mit zu rechnen haben.
Herr Dubber, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Kommen wir wieder zurück zu dir, Roland. Wenn wir das jetzt bisher Gesagte einmal zusammenfassen würden, was wäre das?
Fazit ist eigentlich das, was nicht nur das Oldenburger Münsterland betrifft, was aber auch zum großen Teil dann doch wieder das Oldenburger Münsterland betrifft. Also wenn wir allein darauf schauen, was wir in der Urerzeugung für Leistungen haben, hier gerade bei uns vor Ort, das geht ja weiter bis in die Ernährungsindustrie, denn dann kann man durchaus Chancen sehen. Warum Chancen in der Krise? Chancen deshalb, weil es zu mehr Regionalität kommen wird. Wir werden also bedingt dadurch, dass wir diese hohen Transportkosten haben, die Logistik an sich erheblich verteuern werden müssen, werden wir auch dazu kommen, dass die Produkte vor Ort konkurrenzfähiger werden. Am Ende heißt das, wenn wir, sagen wir mal, das Joghurt von der Molkerei Ammerland beziehen, dann haben wir 30 Kilometer, 40, 50 Kilometer an Entfernung in die Supermärkte. Kommt das aber vom großen Müller aus Bayern oder von Ehrmann aus Bayern, dann haben wir schon ganz andere Strecken, die da bewältigt werden müssen. Also regional wird konkurrenzfähiger, regional wird im Vergleich günstiger, nicht unbedingt billiger. Das dürfen wir nicht vergessen, weil ja hier genauso die Kosten wirken wie woanders auch. Aber wir werden Umsatzverteilung oder eine Umsatzumschichtung erleben von groß auf relativ klein. ich mag jetzt nicht das sozialromantische Bild von der Molkerei an jeder Ecke malen, aber es dürfte durchaus so sein, dass wir natürlich die Hofverkäufe intensiver eingebunden finden in die Versorgung der Bevölkerung hier vor Ort. Das ist natürlich auch wieder etwas, was Wertschöpfung in der Region hält und Wertschöpfung in die Region bringt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also auch da ist am Ende, wenn man es noch weiter denkt, die Transformation der Landwirtschaft wird damit einfacher. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist die Hilfen der Politik werden greifen. Davon bin ich ganz überzeugt. Wenn wir jetzt durch diese Krise jetzt steuern und tatsächlich Unternehmen und Verbraucher so, wie das Politik jetzt vorhat, die Bundespolitik jetzt vorhat, unter die Arme greifen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen. Genauso wie durch die bislang für uns doch sehr schmerzfreie Corona-Pandemie. Wir haben, wenn man das mal als Indiz deuten will, durch die Corona-Pandemie eigentlich kaum gelitten in den Landkreisen Vechtern und Cloppenburg. Wenn wir die Zahlen der IHK da sehen, dann haben wir in bestimmten Bereichen, gerade in Kunststoffindustrie und in den Metallbaubereichen, Steigerungen, die bewegen sich zwischen 15% und 18%, wenn ich das richtig erinnere, die an zusätzlichen Umsätzen dazugekommen sind. Das ist nicht allein Preiserhöhungen geschuldet, sondern es ist wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass man versucht, Lieferketten neu aufzustellen, dass man sie regionalisiert, womit ich bei der Landwirtschaft wieder wäre. Man holt Wertschöpfung wieder hierher zurück. Gerade exportorientierte Unternehmen werden sich schon überlegen, ob sie den Metallbauer vor Ort jetzt wählen, statt dem irgendwo in China. Das müssen wir einfach mal so sehen. Es kommt da jetzt also vieles zusammen, was nicht nur Belastung ist, sondern vielleicht auch Chance. Das dürfen wir nicht vergessen.
Danke dir, Roland, für diese tiefgründige Analyse und wir würden uns freuen, wenn du uns hier im Podcast mal wieder als Experte zur Verfügung stehst.
Immer wieder gerne. Bis bald.
Und wir sind wieder am Schluss angelangt. Uns könnt ihr übrigens auch über unsere neue App hören. Die gibt es im App und im Play Store kostenlos zum Download. Falls ihr noch Anregungen oder ein bestimmtes Thema habt, über das wir hier einmal unbedingt sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de.
Mit dem Thema Energieversorgung wollen wir uns dann auch in der nächsten Folge beschäftigen. Die Bundesregierung will nämlich zukünftig mehr auf Biogas setzen, wie im Osterpaket von Klimaschutzminister Robert Habeck zu lesen ist. Am C-Port in Friseute könnte eine der größten Biogasanlagen in Europa entstehen. Doch es gibt Kritik an dem Vorhaben. Was genau dahinter steckt, das klären wir in der kommenden Woche.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch dann wieder zuhört. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes und gesegnetes Osterfest. Mein Name ist Kaschen Duzart.
Und mein Name ist Jan Scholz. Macht's gut.